Immer bereit sein. Haltet euch bereit und sorgt dafür, dass eure Lampen brennen. Ihr müsst wie Diener sein, die auf ihren Herrn warten, der auf der Hochzeit ist. Wenn er dann zurückkommt und an die Tür klopft, können sie ihm sofort aufmachen. Sie dürfen sich freuen, wenn der Herr sie bei seiner Ankunft wach und dienstbereit findet. Ich versichere euch, er wird sich die Schürze umbinden, sie zu Tisch bitten und sie selbst bedienen. Vielleicht kommt er spät in der Nacht oder sogar erst am frühen Morgen. Sie dürfen sich jedenfalls freuen, wenn er sie bereit findet. Und das ist doch klar. Wenn ein Hausherr wüsste, zu welchem Zeitpunkt der Dieb kommt, würde er wach bleiben und nicht zulassen, dass in sein Haus eingebrochen wird. So solltet auch ihr immer bereit sein, denn der Menschensohn wird dann kommen, wenn ihr es gerade nicht erwartet. Herr, fragte Petrus, meinst du mit diesem Gleichnis uns oder auch alle anderen? Der Herr aber sagte, wer ist denn der treue und kluge Verwalter, dem sein Herr die Verantwortung überträgt, der ganzen Dienerschaft zur rechten Seite Zeit des Essen zuzuteilen? Wenn nun sein Herr kommt und ihn bei dieser Arbeit findet, wie sehr darf sich dieser Diener dann freuen? Ich versichere euch, sein Herr wird ihm die Verantwortung über seine ganze Habe übertragen. Wenn jeder Diener aber denkt, mein Herr kommt noch lange nicht und anfängt, die Dienerschaft zu schikanieren, während er sich selbst üppige Mahlzeiten gönnt und sich betrinkt, dann wird sein Herr an einem Tag zurückkommen, an dem er es nicht erwartet und zu einer Stunde, die er nicht vermutet. Er wird diesen Diener hart bestrafen und ihm dasselbe Los bereiten wie den Ungläubigen. Jeder Diener, der den Willen seines Herrn kennt, sich aber nicht darauf einstellt und tut, was sein Herr will, wird hart bestraft werden. Wer ihn dagegen nicht kennt und etwas tut, wofür er Strafe verdient hätte, wird mit einer leichteren Strafe davonkommen. Wem viel gegeben wurde, von dem wird viel gefordert werden, und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr verlangen.
Zu viele Anliegen von zu vielen Seiten. Egal in welcher Lebenssituation du dich gerade befindest, es kann leicht passieren, dass du von zu vielen Aufgaben, wie man so schön sagt, überrollt wirst. Du hattest ein schönes Wochenende, du kommst am Montag zurück zur Arbeit und schon steht dein Chef vor dir. Dein E-Mail-Postfach hast du noch gar nicht geöffnet und du merkst, es wird eine stressige Woche. Du kommst zurück zur Schule und von einem Fach zum nächsten merkst du mehr und mehr, oh Mann, da kommen ganz schön viele Tests und Schularbeiten auf mich zu. Das Wochenende rückt immer näher, das Wetter ist endlich mal wieder gut und du merkst, zu viele gute Freunde planen zu viele gute Sachen und du kannst nicht bei allem dabei sein. Du entscheidest dich für eines und schaust nachher auf Instagram und merkst, oh Mann, das andere wäre doch viel cooler gewesen. Und dann bist du irgendwann einmal ein bisschen älter und alles hat sich etwas beruhigt. Und in einem ruhigen Moment fragst du dich, bin ich bei all meinem Tun überhaupt in die richtige Richtung gegangen? Letztens habe ich ein Zitat gelesen, das mich ins Nachdenken brachte. Unsere größte Angst als Mensch und als Kirche sollte nicht das Scheitern sein, sondern der erfolgreiche Abschluss von Dingen im Leben, die nicht wirklich wichtig sind. Wenn Aufgaben, Anliegen, Nachrichten auf uns zukommen, dann ist es oft unsere natürliche Reaktion, um sie umso schneller abzuarbeiten. Okay, dieses Wochenende bleibe ich einfach immer etwas länger bei der Arbeit. Okay, heute lerne ich für die Deutschschularbeit, den Mathe-Test und mache auch noch die Englisch-Hausaufgabe. Oder vielleicht lassen wir es da dann trotzdem auf sich drauf ankommen. Okay, nächstes Wochenende plane ich so, dass ich nichts mehr verpasse. Aber was ist, wenn du dir in einem ruhigen Moment dann wirklich die Frage stellst, bin ich in die richtige Richtung gegangen? Und du musst sagen, nein, bin ich nicht. Stell dir vor, deine Frau braucht für ein Gericht noch unbedingt Koriander. Und du springst noch schnell in den Supermarkt, alles super effizient. In 5 Minuten bist du wieder zurück, du klopfst dir selbst auf die Schulter, bis deine Frau sagt, das ist nicht Koriander, den du gekauft hast, sondern Petersilie. Frag nicht, wie es so gegangen ist. super effizient, aber nicht effektiv. Wie lebe ich, dass ich am Ende sagen kann, ich habe mein Leben gut verwaltet? Heute werden wir diese Frage aus einem Text aus der Bibel beantworten, aus Lukas 12, 35 bis 48. Wir haben den Text gerade vorher gelesen. Ich möchte den Text in drei Punkte gliedern. Wie lebe ich, dass ich am Ende sagen kann, ich habe mein Leben gut verwaltet? Erstens, habe das Ende im Blick und halte dich bereit. Dann sei ein guter Manager. Und drittens, übernehme Verantwortung. Habe das Ende im Blick und halte dich bereit. In unserem Alltag, Hamsterrad, unserem vollen Kalender von einem Projekt zum nächsten, schon wieder Montag, schon wieder Wochenende, Weihnachten, Ostern, Urlaub, haben wir oft das Ende nicht mehr im Blick. Wir reagieren nur, ohne uns auch nur einmal zu fragen, wo möchte ich überhaupt hin? Um diese Frage beantworten zu können, musst du das Ende im Blick haben. Stellt euch einen Marathon vor, wo niemand weiß, wo das Ziel ist. Jetzt denken vielleicht manche von euch an den schönen Moment, wenn sie mit ihren Enkelkindern auf der Terrasse sitzen und sie und ihr von eurem Leben erzählen könnt. Aber die Bibel geht noch einen Schritt weiter. Sie gibt uns zwei Varianten, wie dieses Leben hier, das wir alle gemeinsam leben, vorbei sein kann. Und beide Varianten sollen uns ins Nachdenken bringen, sogar mehr noch, ins Handeln bringen. Die zwei Varianten sind als erstens der Tod. Von dem haben wir alle schon gehört, aber wir denken nicht gerne darüber nach. Und die zweite Variante, und das erzählt die Bibel, wie das Leben zu Ende sein kann, ist das zweite Kommen von Jesus Christus. Moment, denkst du dir? Wir warten ja gerade auf Weihnachten und dieses Baby in der Krippe ist ja das Christkind, also eine Erinnerung an Jesus Christus und wie er in einer Krippe auf die Welt kam. Okay, denkst du dir, ich kenne diese Geschichte und ich weiß, wie sie zu Ende ging. Irgendwie tragisch am Kreuz mit seinem Tod und auch irgendwie mysteriös mit seiner Auferstehung in den Himmel. Aber das zweite Kommen von Jesus Christus, was ist das? Wird sich nochmal so etwas Mysteriöses abspielen wie vor 2000 Jahren mit Wundertaten und außergewöhnlichen Ereignissen? Der ursprüngliche Empfänger dieses Buches, dem Lukas-Evangelium, war ein Mann namens Theophilus. Auch dieser Mann wunderte sich. Er glaubte an Jesus Christus, aber er fragte sich, macht dieser Glaube nun wirklich einen Unterschied? In dieser dunklen Zeit, in der er lebte, brauchte er Gewissheit. Jesus sprach doch von Gottes Königreich. Aber nun war Christsein mit sozialer, gesellschaftlicher Ausgrenzung verbunden, manchmal mit Gefängnis und Verfolgung. Wo war nun Gottes Königreich? Er musste wissen, ob mit dem Tod von Jesus Christus vielleicht nicht doch alles zu Ende war. Und so schrieb ihm Lukas, nach einer langen Recherche von Augenzeugen und alten Dokumenten, er erforschte alles sorgfältig von dieser Zeit, als Jesus auf der Erde lebte, sodass sich Theophilus sicher sein konnte, ja Gewissheit haben kann, dass das, was er glaubte, auch wirklich so stattgefunden hat. Und so liest er nun in diesem Abschnitt, den Abschnitt, den wir gerade gelesen haben, von Jesus und wie er selbst noch auf der Erde lebte und auf dem Weg nach Jerusalem, auf dem Weg zum Kreuz, ja hin zu seinem Tod, schon von seinem zweiten Kommen erzählte. Jesus wusste also von dieser Zwischenzeit und das gab Theophilus Gewissheit. Diese Zeit des Wartens ist kein Zufall, sondern in Gottes Plan. Und auch wir befinden uns in dieser Zwischenzeit. Aber ist uns bewusst, dass es nur eine Zwischenzeit ist? Oder vergessen wir bei all unserem Tun, unseren Projekten, unseren Erfolgen, unseren Instagram-Posts von schönen Urlauben und feinen Mahlzeiten, dass das Ende auf einmal dastehen kann? Die Bibel gibt uns kurz vor unserem Text auch ein Beispiel, wie jemand vergessen hat, wie dieses Leben hier nur eine Zwischenzeit ist. In Lukas 12, 16 bis 21, kurz vor unserem Text, lesen wir eine Geschichte, die Jesus erzählt. Ein reicher Bauer, sagte Jesus, hatte eine gute Ernte zu erwarten. Er überlegte hin und her, was kann ich tun? Ich weiß gar nicht, wo ich das alles unterbringen soll. Dann entschloss er sich, ich werde meine Scheunen niederreißen und größere bauen. Dort werde ich mein ganzes Getreide und all meine Vorräte unterbringen. Und dann werde ich mir sagen, so, jetzt hast du es geschafft. Du bist auf viele Jahre versorgt. Ruh dich aus, iss und trink und genieße das Leben. Da sagte Gott zu ihm, du Narr, noch in dieser Nacht werde ich das Leben von dir zurückfordern. Wem gehört dann alles, was du dir angehäuft hast? So geht es jedem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und nicht reich ist in Gott. Dieser Mann war auch abgelenkt von Gewinn. Bist du abgelenkt oder hast du das Ende im Blick? Die Bibel fordert uns auf, das Ende im Blick zu haben. In einem Psalm in der Bibel heißt es, macht uns bewusst, wie kurz das Leben ist, damit wir unsere Tage weise nutzen. Jeder kann sich vorstellen, hat es vielleicht schon selbst erlebt, wie schnell der Tod einen Menschen überraschen kann. Und genauso kann es auch das zweite Kommen von Jesus sein. Dies macht uns Jesus in unserem Text deutlich. Im ersten Gleichnis vergleicht Jesus sein zweites Kommen mit einem Herrn, der auf einer Hochzeit ist und der jeden Moment in der Nacht zurückkommen könnte. Im zweiten Gleichnis vergleicht Jesus sein zweites Kommen mit einem Dieb, der natürlich seinen Einbruch nicht bekannt gibt. Und auch der Diener im dritten Gleichnis, der denkt, mein Herr kommt noch lange nicht, wird überrascht werden, wenn sein Herr an einem Tag zurückkommt, an dem er es nicht erwartet und zu einer Stunde, die er nicht vermutet. Das Ende kann also auf einmal da sein, wie ein Dieb in der Nacht oder wie ein Reh in der Dämmerung auf der Straße. Mit diesem Ausblick, mit diesem überraschenden Ende im Blick, zu was fordert Jesus seine Jünger auf, seine Zuhörer auf? Er fordert sie auf, bereit zu sein. Bereit zu sein. Er sagt, haltet euch bereit und sorgt dafür, dass eure Lampen brennen. Ihr müsst wie Diener sein, die auf ihren Herrn warten, der auf der Hochzeit ist. Wenn er dann zurückkommt und an die Tür klopft, können sie ihm sofort aufmachen. In einer anderen Bibelübersetzung, der Schlachterübersetzung, heißt es, eure Lenden sollen umgürtet sein und eure Lichter brennend. Zur damaligen Zeit in Israel wurden im Haus Kleidungsstücke locker um die Taille getragen, ohne Gürtel. Sie dann mit einem Gürtel hochzubinden, also seine Lenden zu umgürten, so wie der Herr ganz links da. Das war ein Zeichen dafür, dass man bereit war. Man hat mehr Bewegungsfreiheit gehabt. Und man war bereit, sich auf eine Reise zu begeben, zu arbeiten. Und es ist dieses Bild, das Jesus hier verwendet. Wir würden sagen, ein hochgekrempeltes Hemd, bereit zum Arbeiten. Die Lampen sollen auch schon brennen. Die Diener sollen direkt bei der Tür warten. Wenn der Herr dann zurückkommt und an die Tür klopft, können sie ihm sofort aufmachen. Und so fordert Jesus dann auch die Menschen um sich herum auf, bereit zu sein. Er sagt, so müsst auch ihr bereit sein, denn der Menschensohn wird dann kommen, wenn ihr es gerade nicht erwartet. Okay, jetzt haben wir zwei Takeaways. Als erstes, das Ende kann jederzeit da sein. Und das zweite, wir sollen bereit sein. Also habe das Ende im Blick und halte dich bereit. So, wenn ihr jetzt so seid wie ich, dann fragt ihr euch sicher nach der ganzen metaphorischen Sprache, die Kleidungsstücke hochzubinden, die Lampen brennen zu lassen, beim Eingang zu warten. Was heißt es jetzt praktisch, bereit zu sein? Was soll ich jetzt machen mit hochgekrempelten Hemd und geschnürten Schuhen? Und diese Frage bringt uns zum zweiten Punkt. Sei ein treuer und kluger Verwalter, oder heute würden wir sagen, sei ein guter Manager. Denn auch Petrus, einer von den Jüngern von Jesus, möchte es noch ein bisschen genauer wissen. So fragt er nach, Herr, meinst du mit diesem Gleichnis nur uns oder auch alle anderen? Und dadurch bekommen wir jetzt auch mehr Einblick, was es heißt, bereit zu sein. Jesus antwortet ihn, der Herr aber sagte, wer ist denn der treue und kluge Verwalter, dem sein Herr die Verantwortung überträgt, der ganzen Dienerschaft zur rechten Zeit das Essen zuzuteilen? Wenn nun sein Herr kommt und ihn bei dieser Arbeit findet, wie sehr darf sich dieser Diener dann freuen? Ich versichere euch, sein Herr wird ihm die Verantwortung über seine ganze Habe übertragen. Wenn jener Diener aber denkt, mein Herr kommt noch lange nicht und anfängt die Dienerschaft zu schikanieren, während er sich selbst üppige Mahlzeiten gönnt und sich betrinkt, dann wird sein Herr an einem Tag zurückkommen, an dem er es nicht erwartet und zu einer Stunde, die er nicht vermutet. Er wird diesen Diener hart bestrafen und ihm dasselbe losbereiten wie den Ungläubigen. Jeder von euch weiß, wie schwer es ist, sich Vertrauen zu erarbeiten. Es kommt nicht von heute auf morgen, dass man die Verantwortung über die ganze Dienerschaft kriegt. Paul ist schon 2-3 Jahrzehnte in der gleichen Firma, eine gut eingesessene Tischlerei im Bregenzer Wald. Er hat sich über Jahre mehr und mehr Vertrauen erarbeitet. Und als sein Chef eines Tages nicht zur Arbeit kommen kann, weil seine Frau schwer erkrankt ist, überträgt er Paul die Verantwortung für die Firma. Jeder kann sich vorstellen, wie sehr sich der Chef freut, wenn der Betrieb am Laufen ist, wenn er zurückkommt. Wie sehr sich Paul freut, wenn er seine Aufgaben gut gemacht hat. Höchstwahrscheinlich wird er auch in Zukunft mehr Verantwortung und Einflussnahme auf den Betrieb haben. Jetzt stell dir vor, Paul nimmt seine Aufgabe nicht gut wahr. Er denkt sich, jetzt wo der Chef einmal weg ist, da kann er sich ein paar Privilegien herausholen. Früher nach Hause gehen, länger Pause machen, bei der Abrechnung mal 5 gerade sein lassen. Es vergehen keine 2 Wochen, bis die ganze Belegschaft das auch mitbekommt und einfach auch nur noch mit halbem Herz bei der Sache ist. Wenn der Chef dann zurückkommt, ist die Belegschaft demotiviert, der Umsatz am Boden und alles wegen Pauls Eigeninteresse. Jetzt ist es aber nicht nur irgendein Chef, den man erfreut oder enttäuscht. Dies macht der Text noch auf spannende Weise deutlich. Der Text verknüpft nämlich Jesus mit dem Herrn im Gleichnis. Petrus fragt ja, Herr, meinst du mit diesem Gleichnis nur uns oder auch alle anderen? Der Herr, schreibt den Lukas, aber sagte, wer ist denn der treue Verwalter, dem sein Herr die Verantwortung überträgt? Petrus spricht Jesus als Herrn an, dann lässt Lukas den Herrn antworten, der dann ein Gleichnis von einem Herrn erzählt. Mit dieser dreifachen Abfolge von Herrn wird eine Verknüpfung erstellt zwischen Jesus und dem Herrn im Gleichnis. Das heißt, so wie der Herr im Gleichnis dem Diener aufforderte, ein treuer und kluger Verwalter zu sein, so fordert der Herr Jesus Christus durch das Gleichnis auch seine Jünger auf, treue und kluge Verwalter zu sein. Das heißt, Jesus fordert auch uns, seine Nachfolger auf, treue und kluge Verwalter zu sein. So, was heißt es jetzt nun, bereit zu sein? Als erstes einmal heißt es, ein treuer und kluger Verwalter zu sein. Und das nicht von irgendjemanden oder irgendwas, sondern von Jesus Christus selbst. Denn so wie der Diener im Gleichnis für eine Zeit, als sein Herr weggegangen ist, Verwalter wurde, so sind auch wir für die Zwischenzeit, als Jesus Christus weggegangen ist, Verwalter geworden. Sei ein treuer und kluger Verwalter von dem, was Gott dir gegeben hat. Von all den Lebenszielen und Identitäten, die sich Menschen selbst geben, dürfen wir als Christen wissen, Gott hat uns als Verwalter eingesetzt. Und wie ihr merkt, ist das eine Identität. Es ist nicht etwas, was du tust, sondern es ist etwas, was du bist. Ganz praktisch, bereit zu sein, heißt als erstes einmal zu wissen, wer du bist. Ein Verwalter Gottes. Sei ein treuer und kluger Verwalter, ein guter Manager von dem, was Gott dir gegeben hat. Aus dieser Identität stellt sich jetzt die Frage, von was soll ich überhaupt ein guter Verwalter sein? Was hat Gott mir schon gegeben? Und diese Frage führt uns in den dritten Punkt, übernehme Verantwortung. Kurz vor unserem heutigen Text sagt Jesus, dass Gott, unser Vater, Freude daran hat, uns sein Reich anzuvertrauen. Gott hat Freude daran, uns sein Reich anzuvertrauen. So wie Adam und Eva schon ganz zu Beginn in der Bibel die Verantwortung für den Garten Eden bekommen haben, so wie der Herr im Gleichnis die Verantwortung für den Haushalt bekommen hat, so bekommen auch die Nachfolger von Jesus die Verantwortung über Gottes Reich. Gott vertraut uns sein Reich an. Von was sollst du ein guter Verwalter sein? Von Gottes Königreich. Das Reich Gottes ist eine interessante Sache. Gleich im nächsten Kapitel in der Bibel, praktisch auf der nächsten Seite, fragt Jesus, mit welchem Bild kann ich das Reich Gottes vergleichen? Und dann sagt er, es ist wie ein Senfkorn. Es ist so klein und doch wird es zu einer der größten Gartenpflanzen. Dann sagt er, es ist wie Sauerteig, der mit der kleinsten Menge ein ganzes Brot durchsäuert. Das Reich Gottes ist also nicht immer auf den ersten Blick ersichtlich. Aber doch ist es eine Realität, eine wachsende Realität. Und eine der eher unsichtbaren Realitäten des Reiches Gottes ist der Umgang von Christen mit ihren Mitmenschen. Und das war dann nochmal so ein Aha-Erlebnis, als mir das im Gleichnis bewusst geworden ist. Der Verwalter hatte nämlich die Verantwortung, der ganzen Dienerschaft das Essen zuzuteilen. Und der schlechte Verwalter hat begonnen, die Dienerschaft zu schikanieren, während er sich selbst üppige Mahlzeiten gönnte. Die Verantwortung des Verwalters war gegenüber seinen Mitmenschen. Dieter hat uns letzte Woche schon an das größte Gebot in der Bibel erinnert. Liebe Gott und liebe deinen Mitmenschen. Es geht um das Wohlergehen deiner Mitmenschen und die Menschen um dich herum, die dir anvertraut wurden. Sie sind ein wesentlicher Bestandteil vom Reich Gottes. Sei es beim Job, bei deiner Arbeit, in der Kirche, bei der Gemeinde oder einfach zu Hause bei deiner Familie, oder in der Freizeit im Fußballclub. Gott hat Freude daran, wenn du Verantwortung für sein Reich übernimmst. Und dabei ist es wichtig, dass du diese, deine Verantwortung, nicht einfach leichtfertig ignorierst. Denn so ehrenvoll Verantwortung ist, sie hat auch Konsequenzen. Zum Schluss von unserem heutigen Text fährt Jesus fort, Und jeder Diener, der den Willen seines Herrn kennt, sich aber nicht darauf einstellt, geschweige denn tut, was sein Herr will, wird hart bestraft werden. Wer ihn dagegen nicht kennt und etwas tut, wofür er Strafe verdient hätte, wird mit einer leichteren Strafe davonkommen. Wem viel gegeben wurde, von dem wird viel gefordert werden. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr verlangen. Ich bin ja Sachverständiger, Sicherheitsprüfer beim TÜV für Aufzüge und Spielgeräte. Und das Interessante als Sachverständiger ist, dass es sich oft um Kleinigkeiten handelt, unscheinbare Kleinigkeiten, Dinge, die ein normaler Benutzer oft gar nicht mitbekommen würde. Irgendein Maß ist zu groß oder zu klein oder irgendein Schalter im letzten Eck vom Liftschacht funktioniert nicht. Jetzt stellt euch vor, ich würde als Sachverständiger all diese Dinge nicht bemängeln, weil das fällt eh keinem auf. Aber dann passiert doch etwas. Jeder wäre empört, wenn sich ein Kind verletzen würde, weil ich meiner Verantwortung nicht gerecht geworden bin. Und ich müsste auch mit einer höheren Konsequenz rechnen, als irgendjemand, der ein komisches Geräusch gehört hat beim Lift und das einfach ignoriert. Wem viel gegeben wurde, von dem wird viel gefordert werden. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr verlangen. Was wurde dir gegeben? Was wurde dir anvertraut? Egal, ob es dir groß erscheint oder klein, ob es deine eigenen zwei Kinder sind oder die Kinder in der Sonntagsschule, ein ganzes Team im Unternehmen oder einfach ein einsamer Freund. Was wurde dir anvertraut? Nimm dir mal Zeit und frage dich, was für eine Verantwortung wurde mir gegeben, von Gott gegeben? Und lebe ich mein volles Potenzial als Verwalter aus? Übernehme ich Verantwortung? Okay, erinnerst du dich an unsere ursprüngliche Frage? Wie lebe ich, dass ich am Ende sagen kann, ich habe mein Leben gut verwaltet? Wir haben gehört, wir sollen das Ende im Blick haben und uns bereithalten. Dann haben wir gehört, dass du dich am besten bereithältst, indem du deiner Identität als Verwalter Gottes bewusst bist. Und dann haben wir uns noch angeschaut, wie Gott uns die Verantwortung für sein Reich überträgt. Die Menschen, die Gott uns in unser Leben gestellt hat. Und wie wichtig es ist, diese Verantwortung wahrzunehmen. Wenn man das so hört, dann ist es einerseits total cool, finde ich, weil es ein praktischer Lebensstil ist, die mit der Identität anfängt und dazu führt, dass wir wach sind, wenn Jesus wiederkommt. Aber dann kann es auch ziemlich schnell deprimierend werden, weil wir müssen nur zurück an den Anfang von der Predigt schauen und wir sehen, wie wir abgelenkt sind, wie wir von einem zum anderen rennen und wir wissen, auch wenn wir jetzt das gehört haben, dass wir ziemlich schnell wieder im gleichen Hamsterrad rennen. Und dann wären wir einfach nicht wach, wenn er kommt. Aber an diesem Punkt müssen wir uns erinnern, wo Jesus war, als er diese Gleichnisse erzählte, die Menschen aufforderte, das Ende im Blick zu haben. Er war auf dem Weg nach Jerusalem, auf dem Weg zum Kreuz. Er hatte sein Ende im Blick. Und dorthin dürfen wir auch unseren Blick werfen. Zum Kreuz. Wenn wir merken, dass wir abgelenkt sind, von einem zum anderen springen, kein richtiges Lebensziel haben, unsere Verantwortung nicht wahrnehmen, dann dürfen wir zu Jesus blicken. Zu demjenigen, der damals gestorben ist, aber dann wieder auferstanden ist und hier sagt, dass er wiederkommt. Zu demjenigen, der uns sein Reich anvertraut und der uns diese Verantwortung auch zutraut. Zu demjenigen, der uns als Verwalter eingesetzt hat und uns diese Identität auch gibt. Jesus macht es möglich.